Ulrich Dürrnagel und Jochen Müller. Ich glaub, mich trifft der Schlag. Warum das Gehirn tut, was es tun soll oder manchmal auch nicht. Jeder hat's, niemand versteht's. Das Gehirn. Das Organ, das uns Menschen zu einzigartigen Denkleistungen befähigt, ist unglaublich komplex. Und manchmal schwächelt es auch. Migräne, Schlaganfall, Epilepsie, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson und Alzheimer sind die häufigsten neurologischen Erkrankungen in unserer modernen Gesellschaft. In den folgenden Blinks erfährst du das Wesentliche über diese Krankheiten und auf diese Weise auch viel über die Funktionsweise eines gesunden Gehirns. Blink Nummer 1. Lebewesen brauchen ein Gehirn, um sich zielgerichtet fortzubewegen. Vielleicht klingt die Frage zu banal, aber sie ist wichtig. Wofür gibt es überhaupt ein Gehirn? Eine der bekanntesten Thesen dazu besagt, dass die Entwicklung eines Gehirns bei Lebewesen mit deren Fähigkeit zusammenhängt, sich fortzubewegen. Pflanzen beispielsweise haben kein Gehirn oder überhaupt etwas, was sich mit einem zentralen Nervensystem vergleichen ließe. Auch die im Meer lebenden Schwämme haben kein Gehirn. Biologisch gesehen gehören sie zu den Tieren, aber wie die meisten Pflanzen sind sie festgewachsen. Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen dem Gehirn und der Fortbewegung an der Seescheide. Das kleine Tierchen verbringt den ersten Teil seines Lebens als Larve freischwimmend in den Weltmeeren mit Gehirn. Sobald sie sich voll entwickelt hat, wächst die Seescheide an einem geeigneten Ort am Meeresboden fest und verliert dann dort ihr Gehirn. Genauer gesagt, sie frisst es selbst auf. Es ist für ihr weiteres Leben unnötig. Alle gehirnlosen Lebewesen eint also, dass sie sich nicht gezielt fortbewegen können. Auf rasche Änderungen ihrer Umwelt können sie dementsprechend nicht reagieren, sondern nur auf Prozesse, die langsam verlaufen. Für eine zielgerichtete Fortbewegung hingegen benötigen Lebewesen ein Gehirn, mit dem sie Informationen aus der Umwelt aufnehmen und daraus ableiten können, wohin und wie die Bewegung erfolgen soll. Wo gibt es gutes Futter? Ist da jemand, der mich fressen will? Ist das ein attraktiver Partner da vorne? Das Gehirn muss all diese Informationen zügig verarbeiten, da das Überleben oft von einer schnellen Reaktion abhängt. Außerdem koordiniert das Gehirn das Zusammenspiel aller Muskeln, die eine gezielte Fortbewegung erst möglich machen. Neben der Verarbeitung von äußeren Reizen muss es also auch die körpereigenen Prozesse steuern. Brummt dir von all diesen Informationen schon der Kopf? Dann wird es Zeit, sich mit dem weit verbreiteten Phänomen der Kopfschmerzen zu beschäftigen. Vorher müssen wir uns aber erstmal ansehen, wie Schmerzen an sich entstehen. Blink Nummer 2. Schmerz ist ein überlebenswichtiges Körpersignal. Ganz klar, ein Leben ohne Schmerzen wäre angenehm. Doch unsere Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, ist überlebenswichtig. Schmerz hat die unverzichtbare Funktion, Störungen im Körper zu melden und uns vor Schaden zu bewahren. Betrachten wir ihn deshalb etwas genauer. Jedes Körpersignal, ob Hunger, Durst oder Müdigkeit, kann sich zu einem Schmerz steigern. Etwa nach der Devise, wer nicht hören will, muss fühlen. Schmerz hält uns zum Beispiel davon ab, unsere Hand ins Feuer zu halten, um auszuprobieren, wie das riecht. In diesem Fall warnt er uns vor dem drohenden Gewebeschaden. Doch wie funktioniert das? Alle möglichen Reize werden durch Sinnesrezeptoren wahrgenommen und an das Gehirn weitergeleitet. Dafür gibt es verschiedene Arten von Rezeptoren. Photorezeptoren in den Augen nehmen Licht wahr. Chemorezeptoren auf der Zunge und in der Nase liefern chemische Informationen. Mechanorezeptoren empfangen mechanische Zustände, etwa die Dehnung der Magenhaut nach einem Fressgelage. Und schließlich gibt es Nozizeptoren, die verantwortlich sind für den Schmerzreiz. Alle diese Reize gelangen über das Nervensystem ins Gehirn und werden dort verarbeitet. Dabei ist der Cortex, die oberste Entscheidungsebene im Gehirn, für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich. Das Gehirn selbst kann jedoch nicht wehtun, denn es enthält keine Nozizeptoren. Das wäre auch unsinnig, denn die Informationen der Nozizeptoren gelangen ja ins Gehirn. Hätte dieses eigene Rezeptoren für Schmerz, wäre es etwa so, als wenn du die Feuerwehr rufst, weil es bei dir brennt und dann dein eigenes Telefon klingele. Allerdings können bestimmte Bereiche unmittelbar um das Gehirn herum schmerzen, die eigene Nozizeptoren besitzen. Dazu gehören die Kopfhaut, der Schädelknochen und die Hirnhaut direkt darunter, ebenso die großen Blutgefäße im Kopf. Entstehen dort diese fiesen Kopfschmerzen? Blink Nummer 3. Kopfschmerzen können Ausdruck einer Krankheit sein oder die Krankheit selbst. Wusstest du, dass es tatsächlich eine internationale Kopfschmerzgesellschaft gibt? Diese Gesellschaft benennt 257 verschiedene Gründe für Kopfschmerzen, zunächst grob in zwei Kategorien aufgeteilt. Primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Sekundäre Kopfschmerzen sind keine eigenständigen Krankheiten, sondern Folge von Erkrankungen oder Verletzungen. Zu den bekanntesten Ursachen gehören Schädel-Hirntraumata, etwa nach einem Sturz oder Aufprall, Spannungskopfschmerzen, zum Beispiel als Folge einer verspannten Nackenmuskulatur, oder Entzündungen von Hirnhaut oder Nasennebenhöhlen. Spannungskopfschmerzen kommen dabei am häufigsten vor. So schmerzt bei vielen Menschen der Nacken und manchmal eben auch der Kopf, wenn sie zu lange am Computer arbeiten. Dieser Schmerz ist eine Aufforderung der Nozizeptoren in der überlasteten Muskulatur, die schädliche Haltung zu ändern. Es ist also der völlig falsche Weg, den Schmerz mit Schmerzmitteln zu unterdrücken. Das ist, als würden Feuerwehrleute einfach die Sirene ausschalten und das Feuer weiterbrennen lassen. Bei primären Kopfschmerzen sieht die Sache anders aus. Hier ist das Schmerzempfinden selbst die Krankheit. Unterdrückst du beispielsweise Spannungskopfschmerzen zu oft mit Schmerzmitteln, kann der Schmerz chronisch werden, also auch dann auftreten, wenn du gar nicht verspannt bist. So wird er zu einem primären Kopfschmerz. Auch die Mutter aller Kopfschmerzen, die Migräne, ist ein primärer Kopfschmerz. Um das zu verstehen, müssen wir etwas genauer hinschauen. Die Schmerzreize der Nozizeptoren gelangen nämlich nicht direkt in den Kortex. Zunächst wandern sie zum Hirnstamm, welcher die Signale auf bisheriger Schmerzerfahrung wertet und die Reize der vielen Nozizeptoren verstärkt oder abschwächt. So gelangen sie zum Thalamus, einem Teil des Zwischenhirns, der entscheidet, welche Reize wichtig genug sind, um zum Kortex und damit ins Bewusstsein zu gelangen. Das Besondere an der Migräne ist, dass der Schmerz an jeder dieser Stationen verursacht werden kann. Migräneattacken werden durch bestimmte Reize ausgelöst, etwa gleißendes Licht, Stress, Schlafmangel oder Drogen. Migränegeplagte haben besonders empfindliche Nozizeptoren. Sie schlagen sofort Großalarm, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Migräne verursacht zudem nicht nur Kopfschmerzen, sondern oft auch extreme Reizempfindlichkeit und Übelkeit, manchmal sogar eine Aura, den Ausfall zentraler Nervenfunktionen wie des Seh- oder Sprechvermögens. Die Anfälligkeit für Migräne ist genetisch bedingt. Man hat sie oder man hat sie nicht. Im nächsten Blink erläutern wir jedoch eine Krankheit, die uns alle potenziell treffen kann. Blink Nummer 4. Bei einem Schlaganfall werden Nervenzellen mit Sauerstoff unterversorgt und sterben ab. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Diese Redensart lässt mitunter vergessen, wie gefährlich das Phänomen ist, auf das dabei Bezug genommen wird, der Schlaganfall. Wen der Schlag trifft, der ist in akuter Lebensgefahr, denn der Schlaganfall ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Doch was passiert dabei genau? Genau genommen ist ein Schlaganfall eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Dabei werden zwei Fälle unterschieden. Im ersten Fall, einer Thrombose, verhindert eine verstopfte Arterie den ausreichenden Blutzufluss in bestimmten Hirnarealen. Im zweiten Fall, einem Aneurysma, reißt ein Blutgefäß im Gehirn und Blut gelangt ins Hirngewebe. In beiden Fällen werden einige Teile des Hirns nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Weil das Gehirn im Gegensatz zu Muskeln keinen eigenen Energiespeicher besitzt, führt die unterbrochene Sauerstoffzufuhr in wenigen Sekunden zum Ausfall der unterversorgten Regionen, was den schlagartigen Verlust wichtiger Körperfunktionen zur Folge hat. Der Folgeschaden eines Schlaganfalls ist umso größer, je länger der Blutzufluss unterbrochen ist. Jede Minute der Mangelversorgung lässt 14 Milliarden Nervenverbindungen absterben. Zu einer Unterversorgung im Gehirn kommt es relativ schnell, denn das Gehirn ist sehr energiehungrig. Mit seinem Anteil von nur 2% am Körpergewicht des Menschen verbraucht es etwa 20% der zur Verfügung stehenden Energie. Je nach betroffener Hirnregion werden dabei unterschiedliche Körperfunktionen eingeschränkt. So kommt es zum Beispiel häufig zur bekannten Halbseitenlähmung. Findet der Schlaganfall im motorischen Areal der linken Hirnhälfte statt, ist die rechte Körperhälfte gelähmt und umgekehrt. Außerdem haben konkrete betroffene Hirnareale unterschiedliche Folgen. Ist das Sprachzentrum betroffen, welches meist in der linken Hirnhälfte liegt, treten Sprachstörungen auf. Ist das visuell-räumliche Zentrum in der rechten Hirnhälfte gestört, so kommt es zu Orientierungsverlust oder einem eingeschränkten Sichtfeld. Vor allem rechtseitige Schlaganfälle verursachen mitunter auch Veränderungen der Persönlichkeit oder eine emotionale Verflachung. Diese unter dem Begriff Lokalisationstheorie zusammengefassten Erkenntnisse haben wesentlich zum Verständnis der Funktionsweise eines gesunden Gehirns beigetragen und begründeten die moderne Neurowissenschaft. Demnach ist das Gehirn kein großer Prozessor, der nacheinander verschiedene Vorgänge steuert, sondern ein Ensemble aus verschiedenen Prozessoren, die räumlich getrennt voneinander verschiedene Aufgaben übernehmen. Wie lässt sich nun das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, verringern? Dazu müssen wir uns ansehen, wie die gefährlichen Durchblutungsstörungen entstehen. Blink Nummer 5. Schlechtes Essen und mangelnde Bewegung erhöhen das Schlaganfallrisiko. Jeder weiß, dass Rauchen das Schlaganfallrisiko erhöht. Aber nicht zu rauchen genügt nicht, um einen Schlaganfall zu verhindern, denn es gibt noch viele weitere Risikofaktoren. Einer davon ist Bluthochdruck. Ist jener Druck in den Blutgefäßen dauerhaft zu hoch, versteifen sich deren Wände immer mehr, um ihm standzuhalten. Dabei werden sie dicker und es bleibt weniger Platz für den Blutfluss. Außerdem führt der hohe Blutdruck zu mikroskopischen Verletzungen der Gefäßwände, die ebenfalls zur Verdickung und Versteifung beitragen. Auch ein ungesunder Lebensstil erhöht das Risiko eines Schlaganfalls. Sowohl eine falsche Ernährung als auch Bewegungsmangel führen zu vermehrten Bildung von Blutfetten, die sich an den Innenwänden der Blutgefäße ablagern können. An die abgelagerten Fette docken oft zusätzlich Entzündungszellen an, sodass sich das Blutgefäß immer weiter verengt. Im Extremfall wird es so eng, dass es komplett verstopft. Der Klumpen aus Zellen und Fett kann sich aber auch von der Gefäßwand losreißen und als Embolus mit dem Blut mitschwimmen. Nun beginnt ein gefährliches Spiel. Bleibt der Embolus an einer Engstelle irgendwo stecken, kann er dort das Gefäß verstopfen. Geschieht dies in den Herzkranzgefäßen, erleidet der Betroffene einen Herzinfarkt. Geschieht es in der Lunge, kommt es zu einer Lungenembolie. Ist etwa die Oberschenkelarterie verstopft, kann eine lokale Lähmung die Folge sein. Wenn ein Embolus bis ins Gehirn gelangt und dort ein Blutgefäß verstopft, kommt es zum Schlaganfall. Entscheidend ist nun, wie groß das betroffene Gefäß ist und wo es sich befindet. Ist eine der vier Hauptarterien, die das Gehirn versorgen, von einer Verstopfung betroffen, verliert immerhin ein Viertel des Hirns seine Energiezufuhr und stirbt in kurzer Zeit ab. Das hat verheerende Folgen. Die meisten Schlaganfälle finden jedoch in den kleineren Gefäßen statt, in die sich die Hauptarterien verzweigen. Hier sind die Folgen eines Schlaganfalls abhängig von der betroffenen Hirnregion, wie wir bereits im vorherigen Blink erfahren haben. Werden nur die Kapillaren genannten winzigen Äderchen verstopft, kann der Schlaganfall sogar unbemerkt bleiben, denn dann ist die betroffene Hirnregion so klein, dass sie von umliegenden Kapillaren einfach mitversorgt wird. Um all diese Gefahren zu minimieren, kannst du jedoch täglich etwas tun. Nicht rauchen, ausgewogen essen und dich viel bewegen. Blink Nummer 6. Epilepsie ist eine Art Krampf im Gehirn. Schauen wir uns nun eine andere neurologische Erkrankung an. Die Epilepsie. Jeder 20. Mensch leidet mindestens einmal im Leben an einem epileptischen Anfall, doch nur bei einem von 1000 treten diese Anfälle regelmäßig auf. Um Epilepsie zu verstehen, müssen wir uns mit der Funktionsweise des Gehirns beschäftigen. Das Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen und diese haben eine noch höhere Zahl an Verbindungen untereinander, die Synapsen. Die elektrischen Signale der Rezeptoren gelangen ins zuständige Hirnareal und lösen dort über Synapsen eine Kaskade von weiteren Signalen aus. Ein Gefühl, ein Gedanke oder eine Vorstellung besteht grob gesagt aus einem bestimmten Muster auseinander aktivierender Nervenzellen. Es wäre also falsch zu denken, die Vorstellung Hund etwa werde genau von dieser oder jener Nervenzelle abgebildet. Vielmehr ist es eine bestimmte Kombination von aktivierten Nervenzellen, welche dem Bild Hund entspricht. Viele dieser Nervenzellen können, in anderen Kombinationen, auch andere Vorstellungen repräsentieren. Synapsen, welche häufig aktiviert werden, werden dabei stärker. Solche, die kaum aktiviert werden, verkümmern langsam. So funktioniert Lernen auf neurologischer Ebene. In einem gesunden Gehirn wird permanent eine Unzahl von Signalen übertragen. Die vielen Nervenzellen können nämlich durchaus parallel arbeiten. Senden jedoch zu viele Synapsen im gleichen Rhythmus Signale aus, führt das zu einer Art Krampf im Gehirn, einem epileptischen Anfall. Solch ein Anfall kann aus allen möglichen Gründen ausgelöst werden. Von flackernden Lichtern, entzündeten Wunden oder einem zu niedrigen Blutzuckerspiegel. In jedem Fall landen auf einmal tausende Befehle in den angesprochenen Hirnregionen, was für diese etwa so ist, als würde in einem Großraumbüro plötzlich alle Telefone gleichzeitig klingeln. In den Muskeln führen übermäßig viele oder starke Signale zu rhythmischen Krämpfen, bis im Hirn das Bewusstsein erlischt. Blink Nummer 7. Bei Multipler Sklerose schädigen Immunzellen das eigene Gehirn. Eine weitere Hirnkrankheit ist die Multiple Sklerose. Dabei zerstört der Körper aufgrund einer Fehlfunktion seine eigenen Hirnzellen. Um zu verstehen, was da vor sich geht, müssen wir uns kurz mit dem Immunsystem beschäftigen. Das menschliche Immunsystem geht rabiat gegen Fremdkörper und Krankheitserreger vor, denn ohne eine starke Krankheitsabwehr könnten wir nicht lange überleben. Wenn etwa durch eine Wunde Keime in den Körper eindringen, löst das Immunsystem eine Entzündung aus. Die Immunzellen im Blut dringen in das angegriffene Gewebe ein und fressen alle Eindringlinge auf. Dabei gehen sie ziemlich gründlich vor und fressen auch die eine oder andere körpereigene Zelle. Das ist nicht so schlimm, denn alle zerstörten Zellen werden vom Körper regeneriert, auch Nervenzellen. Im Gehirn wäre ein solch rabiates Vorgehen aber fatal, denn dort sind die Nervenzellen als Teil seiner einzigartigen Netzwerkstruktur unersetzlich. Mit jeder zerstörten Hirnzelle gehen unwiederbringlich Informationen verloren. Deshalb hat das Gehirn ein eigenständiges, viel sensibleres Immunsystem und eine Blut-Hirn-Schranke, die nur ausgesuchte Substanzen wie Zucker aus dem Blut ins Hirn gelangen lässt. Bei Menschen, die an Multipler Sklerose leiden, ist diese Blut-Hirn-Schranke teilweise undicht, sodass Immunzellen aus dem Blut hindurchschlüpfen können. Das allein wäre noch nicht schlimm, denn solange keine Keime im Gehirn sind, bleiben die Immunzellen normalerweise inaktiv. Die Krankheit Multiple Sklerose beinhaltet jedoch auch eine Fehlprogrammierung der Immunzellen. Aus noch nicht geklärten Gründen identifizieren sie die Schutzschicht um die Nervenzellfortsätze als Schädling und vernichten sie. Oft verlassen die eingedrungenen Immunzellen das Hirn nach einer Weile wieder. Ihr Angriff verursacht jedoch irreparable Schäden in den Nervenzellen. Je öfter das passiert, desto umfangreicher sind die Einschränkungen im Gehirn der erkrankten Menschen. Sie leiden unter Sehstörungen, Lähmungen und Sprachstörungen. Blink Nummer 8. Morbus Parkinson verursacht Fehler bei der Feinabstimmung von Bewegungen. Wenn jemand im Kopf fünfstellige Zahlen multiplizieren kann, sprechen wir von einem Superhirn. Dabei sind wir eigentlich alle Superhirne, wenn man bedenkt, welche komplexe Leistungen unser Gehirn vollbringt, um Bewegungen zu planen und zu steuern. Wir werden uns diesen Vorgang ansehen, um zu verstehen, was daran bei der Parkinson-Krankheit schiefläuft. Unsere Bewegungsregulation erfolgt in mehreren Schritten in verschiedenen Hirnbereichen. Die erste Instanz ist der prämotorische Kortex. Dieser entwirft die Vorstellung einer Bewegung noch vor ihrer Ausführung, sogar ohne, dass sie zwingend ausgeführt werden muss. Ein Beispiel: Du sitzt am Schreibtisch und draußen scheint die Sonne. Der prämotorische Kortex könnte nun Spazierengehen vorschlagen, jedoch könnten andere Hirnareale das Signal unterdrücken und nur die Befehle an deine tippenden Hände weiterleiten. Nach dem prämotorischen Kortex reguliert eine Kette von Hirnregionen, ob und wie der Bewegungsentwurf ausgeführt wird. So kannst du zum Beispiel ruhig tippen, wild auf die Tastatur einhacken oder wie ein Pianist auf ihr spielen. Zunächst durchläuft der motorische Befehl den Thalamus. Dieser kann ausschließlich Befehle verstärken. Danach passiert in den Globus pallidus, die sogenannte blasse Kugel. Sie kann nur Befehle hemmen. Es folgt eine Vielzahl weiterer Instanzen, die wichtigste jedoch ist ein kleiner Kern namens Substantia nigra, der seines dunkleren Aussehens wegen schwarze Substanz genannt wird. Die Substantia nigra kann Befehle des Kortex vollständig widerrufen oder auch radikal verstärken. In diesem Teil des Gehirns können mithilfe des Botenstoffs Dopamin verschiedenste Befehle ausgeführt werden, die in ihrer Summe für die Feinabstimmung der geplanten Bewegungen sorgen. Die feingetunte Vorstellung gelangt schließlich in den motorischen Kortex, wo die entsprechenden Befehle über das Rückenmark in die ausführenden Muskeln geschickt werden. Genau an dieser Stelle hakt der Ablauf bei Menschen mit Morbus Parkinson. Bei ihnen versagt ein Unterbereich der Substantia nigra, welcher für die Dopaminproduktion zuständig ist. Die wichtige regulierende Instanz kann die prämotorischen Befehle nicht mehr fein abstimmen, sodass die Bewegungsvorstellung unbearbeitet zum motorischen Kortex gelangt und so ausgeführt wird. Langsam, zitternd oder instabil. Boxer und Fußballer haben übrigens ein deutlich erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken, denn auch Schläge auf den Kopf können die dopaminproduzierenden Hirnbereiche beschädigen. Blink Nummer 9. Synapsen sind zuständig für unsere Lernfähigkeit und unser Erinnerungsvermögen. Nun kommen wir zur letzten neurologischen Störung, die weit verbreitet ist, der Alzheimer-Krankheit. Auch hier müssen wir uns zunächst mit den Grundlagen beschäftigen. Diesmal ist es die Fähigkeit, sich zu erinnern und zu lernen. Diese Fähigkeit ist im Hippocampus angesiedelt, einer Hirnregion, die ihren Namen ihrer seepferdchenförmigen Struktur verdankt. Der Hippocampus kann keine Informationen speichern oder verarbeiten, sondern sorgt als eine Art Schaltzentrale vielmehr dafür, dass Informationen an anderen Stellen im Hirn weiter miteinander verknüpft werden. Weil es immer eine Unzahl verschiedener Verknüpfungsmöglichkeiten gibt, ist die Datenmenge, die ein Gehirn speichern kann, nicht begrenzt, wie das zum Beispiel bei einer Computerfestplatte der Fall ist. Bei vielen Tieren beschränkt sich die Lernfähigkeit auf Informationen zur Nahrung und zu bestimmten Orten. Beim Menschen hat sich die Fähigkeit, alle möglichen Informationen zu verknüpfen, entscheidend erweitert. Im Laufe der Entwicklung hat sich unsere Großhirnrinde, der Kortex, enorm entwickelt. Er kann sehr viele Nervenzellen auf kleinem Raum zusammenpacken, die untereinander vielfältig verschaltet werden können. Für diese informationstragenden Verknüpfungen sind die Synapsen zuständig. Sie übertragen Informationen auf chemischem und elektrischem Weg von einer Nervenzelle auf andere, wodurch Verknüpfungen entstehen und so Informationen gespeichert werden. Die Synapsen selbst sind anpassungsfähig. Kehren bestimmte Signale wieder, erfolgt die Übertragung auf die Nachbarzelle schneller. Damit sind sie die Grundlage unserer Lernfähigkeit. Je mehr Synapsen ein Lebewesen also hat, desto mehr weiß es. Nimmt dagegen die Anzahl der Synapsen ab, gehen dabei unweigerlich Informationen verloren. Genau das geschieht bei der Alzheimer-Krankheit. Blink Nummer 10. Alzheimer ist nur eine mögliche Ursache für Demenz. Alzheimer und Demenz werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet. Das ist aber falsch. Alzheimer ist eine Krankheit und Demenz ein Syndrom, also eine Ansammlung von Symptomen. Das Hauptsymptom aller Demenzformen ist das Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Damit gehen neuronale Verknüpfungen verloren und mit ihnen Erinnerungen und die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, also zu denken. Dieser Prozess geht meist sehr langsam vor sich. Denn eine Erinnerung oder eine Vorstellung ist nicht in einer einzigen Verknüpfung gespeichert, sondern in einem Muster von vielen Millionen Verknüpfungen. Die Vorstellung Keks zum Beispiel kann auf viele Arten angesprochen werden und je intelligenter jemand ist, desto mehr Verbindungen gibt es zwischen verschiedenen Konzepten und Erinnerungen. Darum sind intelligente Menschen vor den Auswirkungen des Sterbens von Nervenzellen länger geschützt, denn ihre abgespeicherten Konzepte sind länger erreichbar, wenn auch auf weniger verschiedenen Wegen. Die Ursachen der Demenz, also des Absterbens von Nervenzellen, können unterschiedlich sein. Mehrere der bisher besprochenen Krankheiten, etwa Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und wiederholte Schlaganfälle, können zur Demenz führen. Eine der am weitesten verbreiteten Demenzursachen ist jedoch die Alzheimer-Krankheit. Bei dieser Krankheit verklumpen Proteine im Gehirn und werden damit unbrauchbar, denn die Funktion eines Proteins ist eng an seine Form gekoppelt. Verschlimmert wird der Effekt dadurch, dass ein deformiertes Protein andere Proteine des gleichen Typs dazu bringt, ebenfalls ihre Form zu ändern. So entstehen überflüssige Proteinklumpen im Gehirn, welche mehr und mehr die Vorgänge in den Zellen stören und diese schließlich absterben lassen. Besonders ältere Menschen sind anfällig dafür, an Alzheimer zu erkranken. Während das Risiko bei einer 40-jährigen Person im Schnitt nur bei 2% liegt, steigt es für einen 80-jährigen Menschen immerhin auf 20%. In diesen Blinks hast du nun etwas über die häufigsten neurologischen Erkrankungen erfahren und dabei auch die Funktionsweise des Gehirns insgesamt kennengelernt. Vieles, was im Gehirn abläuft, ist jedoch noch nicht hinreichend bekannt. Neurologen und Neurowissenschaftler in aller Welt arbeiten daran, die komplexen Vorgänge noch besser zu verstehen, um die vielen verbreiteten Hirnkrankheiten immer besser behandeln zu können. Das waren die Blinks zu Ich glaub mich trifft der Schlag von Ulrich Dürnagel und Jochen Müller. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass das Gehirn ein ziemlich komplexes Organ ist. Um es zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Momente, wenn der reguläre Betrieb ausfällt. Migräne, Schlaganfall, Epilepsie, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson und Alzheimer sind die häufigsten neurologischen Erkrankungen. Einigen kannst du mit einer gesunden Lebensweise vorbeugen, auf andere hast du noch keinen Einfluss. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret im Alltag umsetzen kannst. Erkenne Schlaganfälle rechtzeitig. Ein einfacher Praxistest. Lächeln, beide Arme gleichzeitig heben und mit geschlossenen Augen oben halten und dazu einen Satz flüssig aussprechen. Wenn das Lächeln schief hängt, ein Arm nicht mit dem anderen mitkommt oder die Sprache stockend ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls hoch. Hast du Feedback? Haben wir es geschafft, diese komplizierte Materie gut zu erklären? Oder war etwas unverständlich oder zu trocken? Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Ich glaub mich trifft der Schlag und sag uns, was du denkst.